Es ist nie schön, wenn wir auf dem Weg sind, ein Ziel zu erreichen, aber herausfinden, dass wir auf einem Umweg sind, der uns nicht hilft, das Ziel zu erreichen. Das kann ich sagen, auch von meiner Erfahrung. Ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen. Sommer 2018 haben wir ein paar Reisen geplant. Wir haben geplant nach der Schule in den Sommerferien, dass Jody und die Kinder zu meinen Schwiegereltern fliegen würden. Und am gleichen Tag habe ich geplant, dass ich nach Rumänien fliege, um dort ein Seminar zu halten. Wir haben alles organisiert. Wir haben gedacht, okay, das wäre sehr schön. Wir können einfach mit unserem Bus zum Flughafen fahren. Ich habe im Voraus ein Parkhaus gefunden, wo ich einfach den Bus lassen könnte. Jody und die Kiddies können einfach zu Oma und Opa fliegen. Ich werde nach Rumänien fliegen und alles wird sehr schön. Wir sind zum Flughafen gefahren. Ich habe zuerst Jody und die Kinder da gelassen, weil wir auch eine Gruppe von 8 sind. Plus 8 Koffer, plus 8 Rucksäcke. Ich habe gedacht, naja, wir werden einfach zuerst zum Flughafen, dann werde ich das Parkhaus finden. Dann habe ich auch die Adresse beim Navi eingetippt. Ich habe Jody und die Kinder da bei Tegel gelassen. Ich bin zum Parkhaus gefahren. Ich habe einfach Stück für Stück den Anweisungen vom Navi gefolgt. Und dann hat mein Handy mir gesagt, Sie haben das Ziel erreicht. Und ich guckte links, rechts, überall kein Parkhaus zu finden. Dann bin ich einfach zur Seite der Straße gefahren, geparkt und dann habe ich wieder die Adresse eingetippt. Und wisst ihr was? Es gibt 2 Straßen in Berlin in der Nähe vom Flughafen mit dem gleichen Namen. Und ich bin einfach zum falschen Parkhaus gefahren, wo eigentlich kein Parkhaus war. Es war nicht schön, diesen Umweg zu erfahren. Dann bin ich schnell zum Parkhaus gefahren, dann wieder zum Flughafen. Aber zu diesem Punkt war es zu spät. Jody und die Kinder sind schon durch die Sicherheitskontrolle gegangen und ich könnte auch nicht Tschüss sagen. Es war einfach nicht schön für uns. Manchmal sind die Umwege, die wir im Leben erfahren, nicht hilfreich. Und wenn wir über das Fahren vom Auto reden, ist es nicht schön. Es kostet Zeit, vielleicht Sprit und vielleicht es nervt uns. Aber geistliche Umwege sind auch überall. Die kommen häufig vor. Die sind auch oft aufwendig und teuer. Wenn unser Feind versucht, uns abzulenken vom Herrn Jesus Christus, das ist einfach nicht schön. Und Gott möchte auch, dass du geistliche Umwege in deinem Leben vermeidest. Und heute Morgen werden wir Kolosser 2, 6 bis 7 anschauen. Und in diesem Text werden wir 2 Anweisungen sehen, die uns helfen, geistliche Umwege zu vermeiden. Wir möchten nicht in unserem Leben, dass wir so schnell abgelenkt sind von Jesus, dass wir einfach viel Mühe geben müssen, dass wir viel Zeit investieren müssen, dass wir viel Geld manchmal auch investieren müssen, um alles zu reparieren. Wir möchten einfach auf dem Weg bleiben, Jesus zu folgen. Und in diesem Text heute von Kolosser 2, 2 kurze Verse, 6 und 7, werden wir 2 Anweisungen sehen, die uns helfen, geistliche Umwege zu vermeiden. Und ich möchte die geistlichen Umwege nicht schönreden. Wenn ich sage, dass wir mit dem Auto vielleicht einen Umweg nehmen müssen, ja, das ist ein Ding. Aber geistliche Umwege können sehr schlecht sein. Und im schlimmsten Fall werden diese Umwege uns komplett von Jesus ablenken, was nicht nur nicht schön ist, sondern total gefährlich für das geistliche Leben. Es zerstört das geistliche Wachstum. Gott hat uns Ziele, Hauptziele im Leben gegeben, nicht wahr? Und wir haben diese Hauptziele oft hier in der Eckstein-Gemeinde genannt. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Wir müssen Gott lieben. Gott möchte, dass wir ihm zuerst gefallen. Gott möchte, dass wir so ein Leben haben, wo alles auf ihn eingerichtet ist, wo wir versuchen, einfach Gott zu folgen. Gott hat uns auch in einer Familie gesetzt und wir haben Verantwortungen in der Familie, wo wir sind. Wir haben auch eine Gemeinde hier in der Eckstein-Gemeinde, auch für die Besucher vielleicht eine andere Gemeinde. Wir haben auch Dienste in der Gemeinde, wir haben auch Mission. Wir versuchen, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt viele gute Ziele, die Gott hat für uns. Und er möchte, dass wir diese Ziele erreichen. Aber die Umwege, die geistlichen Umwege, lenken uns von Gott ab. Und wir ehren Gott einfach nicht, wenn wir diese Umwege nehmen. Schau bitte den Text in Kolosser 2, Verse 6 und 7 mit mir an. Ich werde den Text vorlesen. Und dann werden wir die 40 Minuten verbringen, um den Text zu erklären. In Kolosser 2, ab Vers 6, hat Paulus geschrieben für uns, hat Gott tatsächlich geschrieben für uns, durch die Hand Paulus diese Worte: Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm, und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Zuerst möchte ich, dass wir den Kontext verstehen. Wir sind hier in Kapitel 2 von Kolosserbrief. Wir haben nur Verse 6 und 7 vorgelesen. Es wäre uns hilfreich, ein bisschen einen größeren Blick zu haben von diesem Text. Schau mal hier, ihr seid schon in Kolosser 2, wir haben 6 und 7 vorgelesen, aber schau mal hier Vers 1 von Kolosser 2. Ab Vers 1, Paulus hat geschrieben zu den Gläubigen, zu den Heiligen hier: Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und dann schau mal hier, ganz wichtig für uns, Kolosser 2, Vers 4, das sage ich aber, und hier haben wir diesen Blick auf den Dienst von Paulus. Er hat gesagt, hier, schau mal, ich versuche, hart zu arbeiten in diesem Dienst, damit alle Jesus Christus kennenlernen können. Und nicht nur oberflächlich, aber dass sie tief, eine tiefe Beziehung mit Jesus aufbauen. Dass sie von unserer Perspektive die Schrift anschauen, die Bibel lesen und dass sie verstehen, was ist das Evangelium? Wer ist Christus? Was hat er getan? Und Paulus hat hier geschrieben in Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Seht ihr, warum Paulus diese schönen Worte geschrieben hat? Seht ihr, warum Paulus versucht, so hart zu arbeiten, immer Christus vor den Augen zu malen, damit wir nicht abgelenkt von Christus sind? Und dieser Dienst war super wichtig damals und ist immer noch super wichtig für uns heute. Vers 5 von Kolosser 2. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Es ist so nötig, dass wir immer daran arbeiten, nicht abgelenkt zu werden, nicht diese geistlichen Umwege zu nehmen, einfach, dass wir Christus vor den Augen haben. Und dann haben wir auch im breiteren Kontext, was kommt nach dieser Stelle, Kolosser 2, 6 bis 7. Wir haben einige, oder Paulus hat einige Umwege genannt, die uns weg von Christus führen könnten. Schau mal hier, Kolosser 2, Vers 8. Paulus hat zu den Heiligen hier geschrieben, habt Acht mit diesem Blick, dass wir Jesus vor den Augen haben möchten, dass wir auch verstehen, dass viele versuchen werden, unsere Sicht wegzulenken, abzulenken, damit wir nicht an Jesus schauen, hat Paulus auch geschrieben hier in Kolosser 2, 8, habt Acht, dass auch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Er hat einfach gesagt, pass auf, es gibt so viele weltliche Ideen, es gibt so viele weltliche Philosophien und jeden Tag werden wir diesen Einfluss erfahren, diese weltlichen Ideen, diese weltlichen Philosophien, die nicht einfach an Christus gegründet sind. Wir wohnen in einer und wir leben in einer Welt, die versucht, weg von Jesus zu laufen. Und die Welt möchte uns mitsehen. Welche Ideen, hier, wir können einfach von Kolosser 2, 8 uns auch die Frage stellen, welche Ideen haben einen Einfluss auf mich? Zum Beispiel, was ist das Wichtigste in deinem Leben heute? Das ist, was, habt ihr auch schon die Idee gehabt, was am wichtigsten ist in meinem Leben, ist es, dass es mir voll ist. Dass ich einfach erfüllt bin. Dass ich einfach gute Gefühle ständig habe. Und was auch immer mir wohl ist, das muss ich tun. Oder das muss ich haben. Und das kann viele Sachen sein. Es kann Ruhe sein. Manchmal denken wir, was ich nur brauche im Leben, ist, dass alles ruhig ist. Aber welche Bibelstelle lehrt uns, dass Jesus Christus möchte, dass das Leben ruhig ist? Wenn ich auch Johannes 16, 33 gut verstehe, Jesus hat gesagt, pass mal auf, in diesem Leben werdet ihr Ruhe haben. Kennt ihr diese Bibelstelle gut? Habt ihr diese Bibelstelle auswendig gelernt? Johannes 16, 33, Jesus hat nicht gesagt, in diesem Leben, in dieser Welt werden wir Ruhe haben. Er hat gesagt, in dieser Welt werden wir Bedrängnisse haben. So ist das Leben. Und ich meine nicht, dass Ruhe schlecht ist. Ich genieße auch eine Pause. Eine Pause ist okay, kein Problem. Aber was ist die biblische Sicht zu haben, wo wir tatsächlich Jesus verherrlichen, wo wir Jesus folgen? Ist meine Ruhe am wichtigsten? Ist dies, oder leitet diese Idee mein Leben? Oder auch denken wir, was ich tatsächlich brauche im Leben, ist eine Arbeitsstelle, die leicht ist. Und ich habe auch die gleichen Gedanken. Es ist so einen guten Wunsch, nicht wahr? Wir denken eines Tages, oder auch, vielleicht das passiert nur bei mir, oder manchmal denken wir, es wäre so schön, mit vielleicht 52 in Rente zu gehen. Ich bin fast 40. Und ich denke, 13 Jahre ist nichts. Das kann ich überlegen. Ja, mit 52 Rente zu gehen oder vielleicht eine Arbeitsstelle zu haben, wenn ich 50 bin, wo ich tatsächlich nicht viel machen muss. Das hört sich gut an. Aber lasse ich weltliche Ideen, weltliche Prinzipien einfach mein Herz fangen. Und wenn ich diese Ideen habe und diese Ideen, wenn ich diese Ideen lassen, mich zu führen, dann bin ich schnell abgelenkt von diesen Hauptzielen, die Christus mir gegeben hat. Oder schau mal hier auch im Kontext, Kolosser 2, Vers 16. Paulus hat geschrieben in diesem Kontext von geistlichen Umwegen, er hat geschrieben, Vers 16, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und hier, Vers 18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand von oder um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Schon viel, aber habt ihr auch gesehen, wie gefährlich einige geistliche Umwege sein können? Hier in diesem Kontext haben wir nicht nur weltliche Ideen, weltliche Philosophien, ich zuerst Ideen oder was wir einfach in der Gesellschaft sehen. Paulus hat auch geschrieben, pass auf, es kann auch sein, dass wir geistliche Umwege im Leben sehen und erfahren, die geistlich aussehen. Hier haben wir ein Beispiel von einem Mann, der auch in Demut über Engeln redet. Er hat gesagt, hier ist, was ich gesehen habe, der Mann in diesem Beispiel. Aber Paulus hat gesagt, pass mal auf. Auch was dieser geistliche Mann erklärt, was er versucht zu lehren, ist eigentlich nicht geistlich, wenn es nicht auf Jesus Christus aufgebaut ist. Wenn es keine Verbindung, wenn die Lehre keine Verbindung mit Jesus hat, wenn die Lehre Jesus nicht ehrt, wenn die Lehre nicht Jesus malt in einer biblischen Weise, dann ist es überhaupt keine geistliche Lehre. Und es ist einfach noch ein geistlichen Umweg von Jesus, der uns ablenkt von Jesus. Es ist super gefährlich und es passiert im Leben. Wenn wir den Fokus nicht auf Jesus haben und wir sind einfach abgelenkt. Wir müssen daran denken, dass wir einen Feind haben, auch im größeren Kontext von der Bibel, nicht nur hier in Kolosser 2, aber wir haben einen größeren Feind, der möchte, dass wir abgelenkt werden. Er strebt sogar danach, dass du abgelenkt bist. Könnt ihr 1. Petrus 5 aufschlagen, Vers 8? Und ich gehe davon aus, dass viele von uns kennen diese Bibelstelle, 1. Petrus 5, Vers 8, wo wir ein bisschen über Satan sehen und hören oder lernen. 1. Petrus 5, Vers 8. Petrus hat für uns auch eine Warnung geschrieben. Seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Seht ihr diese rote Fahne hier? Satan versucht uns abzulenken. Er möchte nicht, dass wir diese feste Beziehung mit Jesus haben. Aber was ist die Lösung für uns? Feste Glauben. Das sehen wir auch in unserem Text heute. Und Satan ist sehr klug, als vielleicht Randnotiz, aber sehr, sehr relevant zu dieser Predigt. Satan ist sehr klug. Und wird nicht einfach auf zu dir kommen und sagen, hey, ich habe eine Lüge, die ich mit dir mitteilen möchte, die dir von Jesus ablenken wird. Satan wird nicht einfach zu dir kommen und sagen, oder auch seine Mächte oder diese schlechten geistlichen Einfluss, wird nicht auf zu dir kommen und sagen, hier ist etwas Falsches. So klar und deutlich, und du sollst einfach eine Lüge glauben. Du sollst einfach dieser Lüge folgen, werden wir nicht oft im Leben erfahren, sondern was wir in 2. Korinther 11 sehen. 2. Korinther 11, 13, ich werde diese Stelle vorlesen, ihr müsst nicht aufschlagen, aber ihr könnt gut zuhören. Denn solche, hat Paulus geschrieben, sind falsche Apostel. Und wie ich gerade eben gesagt habe, von Kolosser 2, 18, es kann sein, dass sogar die, die geistlich aussehen, überhaupt keine Verbindung mit Jesus haben. Denn in Paulus hat hier geschrieben, 2. Korinther 11, 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, es gibt einen Grund dafür, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen sein. Wir müssen aufpassen. Geistliche Umwege kommen häufig vor. Sogar wenn wir vielleicht nicht daran denken, die Bibel lehrt uns etwas anderes. Geistliche Umwege, diese Ideen, Philosophien und Lehre, die in der Welt ist, versucht natürlich uns von Jesus abzulenken. Aber wir sollen auch aufpassen, sogar im Christentum kann es sein, dass einige Lehrer keine Verbindung mit Jesus haben. Es kann auch sein, dass einige Lehrer oder Männer, die versuchen, Bücher zu schreiben oder auch Videos per YouTube zu posten, und ich meine nicht, dass es schlecht ist, Bücher zu lesen oder YouTube-Videos anzuschauen, ist auch okay, wir können viel dadurch lernen. Aber wenn die Leute, die lehren, nicht Jesus von der Schrift erklären, nicht die Wahrheit von der Schrift erklären, auch nicht die Heiligung von der Schrift erklären, wie die Bibel vorstellt, dann haben wir ein echtes Problem. Könntest du einige Beispiele in deinem Leben finden, auch heute? Was lenkt dich von Jesus ab? Welche Ideen haben dein Herz gefangen und welche Gewohnheiten führen dich weg von Jesus? Die sind alle gefährlich. Der geistliche Kampf ist gefährlich und Gott weiß, dass wir Anweisungen brauchen, die uns helfen, geistliche Umwege zu vermeiden. Und nun hier in diesem Kontext schauen wir wieder unseren Text an, zurück zu Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun in diesem Kontext von gefährliche geistliche Umwege, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung für viele von uns, den Befehl, so wandelt auch in ihm, springt von der Seite. Einfach, wir sehen den Befehl und wir denken, okay, Gott möchte, dass wir geistliche Umwege vermeiden. Hier ist der Schlüssel, dass wir einfach in ihm wandeln sollen, was auch gut ist. Aber hier ist, was Gott möchte, nicht nur, dass wir in Jesus wandeln, sondern Paulus beschreibt, wie wir in Christus wandeln sollen, mit dem Wort wie. Und das Wort kommt zweimal vor in unserem Text. Das Wort ist das erste Wort hier in unserem deutschen Text, Kolosser 2, 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut, so wie ihr gelehrt worden seid. Paulus möchte natürlich, dass wir mit Jesus wandeln. Und das werde ich erklären. Aber der Hauptpunkt hier an dieser Stelle ist nicht nur, dass wir mit Jesus wandeln, sondern dass wir mit Jesus wandeln in einer bestimmten Weise. Gibt das Sinn? Seid ihr mit mir? Ja, okay, gut. Gott möchte, dass wir uns daran erinnern, wie haben wir Christus angenommen? Wie haben wir ihn angenommen? Und hier haben wir ein paar Beispiele von der Schrift und ein Beispiel von uns selbst. Zuerst zurück zu Kolosser 1. Wir sind in Kolosser. Wir haben schon viel von Kolosser 2 gelesen. Und wenn wir Kolosser 1 ab Vers 3 lesen, dann werden wir auch sehen, wie die Kolosser oder die Heiligen in Kolossee einfach Jesus angenommen haben. Hier ist die, wir versuchen die Wie-Frage zu antworten. Wie haben sie Christus angenommen? Kolosser 1, Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus. Wie haben sie Jesus angenommen? Wie haben sie das Evangelium, auf das Evangelium reagiert? Die haben einfach im Glauben Jesus angenommen. Und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und hier in Vers 6, das zu euch gekommen ist. Das Evangelium ist zu euch gekommen. Und was ist passiert? Wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. So wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Seht ihr dieses, und ich verstehe, das Bild ist nicht besonders groß hier in Kolosserbrief, aber wir sehen, dass sie, die Heiligen dort, haben das Evangelium gehört, die haben an das Evangelium geglaubt und dann haben sie Frucht hervorgebracht. Oder haben wir auch in der Schrift, im Neuen Testament, einen Blick, der ein bisschen weiter ist, wenn wir 1. Thessaloniker aufschlagen. Das ist nur ein paar Bücher, so rechts von Kolosser, können wir 1. Thessaloniker aufschlagen. Und dann werden wir auch sehen, wie anderen das Evangelium angenommen haben. In 1. Thessaloniker. Und dieses Buch dürfen wir kennenlernen, auch hier in der Gemeinde. Arthur und Thomas predigen durch 1. Thessaloniker und 2. Thessaloniker. Und wir haben schon diese Stelle angeschaut. Aber nur diesen Blick zu geben und diesen Blick zu malen. Paulus hat geschrieben hier in 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Abvers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir auch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unserem Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Und hier, die Stelle ist ein bisschen länger. Wir wissen ja, von Gott geliebte Brüder, an eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft. Und das ist auch ein Schlüsselwort für uns. wie haben sie dort das Evangelium angenommen? Sie haben das Evangelium gehört, die haben das Evangelium, an das Evangelium geglaubt, die haben angefangen, Frucht hervorzubringen durch die Kraft, die Gott durch das Evangelium gibt. Auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Seht ihr, wie auch die dort, die Heiligen in Thessaloniki, sagen wir heute, aber seht ihr, wie sie das Evangelium auch angenommen haben. Das Evangelium hat, die haben das Evangelium gehört, die haben an das Evangelium geglaubt und die haben sofort angefangen, Frucht hervorzubringen. Erinnerst du dich auch, hier ist noch ein Blick, den dritten Blick, den wir haben können, oder der dritten Blick, den wir haben könnten, erinnerst du dich auch an deine Bekehrung, wie Gott in dir gewirkt hat, wie du einfach eifrig zum Herrn gekommen bist, als du das Evangelium gehört hast. Dann können wir zurück zu unserem Befehl im Text gehen. So wandelt auch in ihm. Gott möchte, dass wir in ähnlicher Weise in ihm wandeln. Und diese Wahrheit bringt uns zur ersten Anweisung, die uns hilft, geistliche Umwege zu vermeiden. Zuerst sei eifrig heute für das fortlaufende Wachstum. Seid eifrig für das fortlaufende Wachstum. Es passiert oft im Leben, nicht wahr? Eine Person hört das Evangelium und die sind sofort bereit, Jesus anzunehmen. Die sind sofort bereit, das Leben zu verändern. Sie sind sofort bereit, etwas für Gott zu tun. Aber durch Zeit sehen wir eine Gewohnheit in vielen. Eine nicht so schöne Gewohnheit, die uns ablenkt. Eine Gewohnheit, die einfach uns auf einem Umweg führt, wo wir einfach ganz gechillt mit dem geistlichen Wachstum sind. Naja, wir hören das Evangelium und wir denken, ja, ich möchte mein Leben für Jesus leben, aber durch Zeit kommen wieder alle die normale Liste des Lebens. Wir haben eine Familie, die Familie braucht Zeit. Wir haben Freunde, Freunde brauchen Zeit. Wir haben eine Arbeitsstelle, oh, die Arbeitsstelle nimmt so viel Zeit, einfach alles, was ich habe, saugt die Arbeit aus. Wir haben auch eine Gemeinde hier und wir denken, okay, die Gemeinde braucht Zeit auch. Und wir lassen einfach alles laufen, aber wir sind nicht besonders eifrig, im geistlichen Wachstum zu wachsen. Aber hier ist genau der Punkt, den Paulus gemacht hat. Wie ihr Jesus aufgenommen habt, so wandelt in ihm. Diese Eifer sollen wir haben. Wir sollen daran streben, ständig im Glauben und Erkenntnis der Bibel zu wachsen. Früher in meinen Predigten hier bei der Ecksteingemeinde habe ich gesagt, dass ein Teil der stille Zeit ist es, einfach an das Evangelium nachzudenken, nachzusinnen. Und ich bleibe bei dieser Wahrheit auch. Manchmal, wenn wir die Bibel aufschlagen, morgens früh, wir versuchen, den Kaffee zu trinken, um die Augen zu öffnen, mindestens bei mir. Dritte Tasse, boom, okay, bin ich bereit, einfach die Bibel zu lesen. Wir versuchen, die Bibel zu lesen. Und ich habe auch früher in den Predigten gesagt, manchmal aber, wenn wir die Bibel lesen, ist es okay, nichts Neues zu finden. Manchmal brauchen wir die einfachen Wahrheiten des Evangeliums vor den Augen. Manchmal. Ich würde sagen, täglich brauche ich die einfachen Wahrheiten des Evangeliums vor meinen Augen. ich muss mich daran erinnern, wer ist Gott, dass er heilig ist. Ich muss mich auch, und es passiert so schnell, mich daran erinnern, wer bin ich eigentlich, Sünder. Dann denke ich, wer ist Christus, wer ist Jesus? Er ist der Retter, er ist der Sohn Gottes, der sein Leben für mich gegeben hat. Er ist für mich gestorben, damit ich als Geschenk von Gott durch Gnade einfach seine Gerechtigkeit haben darf. Und Gott möchte einfach, dass ich an das Evangelium glaube. Ich brauche diese Erinnerung ständig. Es ist auch kein Problem, wenn wir die Bibel aufschlagen und einfach lesen, um eine Verbindung mit Gott zu haben. Ich hab nichts dagegen. Aber ich würde auch hinzufügen, dass wir hier nicht aufhören sollen. Jeden Tag können wir einfach die Bibel lesen, um die Bibel zu genießen. Jeden Tag können wir auch an das Evangelium denken. Das ist gar kein Problem. Aber ich würde auch sagen, wir sollen eine Gewohnheit aufbauen in uns, wo wir auch die Bibel studieren. Nicht nur lesen, sondern dass wir eifrig versuchen, die Bibel zu verstehen. Ich habe auch oft gesagt, mindestens in dieser Übersetzung, die Schlachter-Übersetzung, habe ich beim Ende Offenbarung 1322 Seiten in der Bibel. Natürlich kommen einige Notizen am Anfang. Es gibt so viel in der Bibel zu lernen. Und ich meine nicht, dass das geistliche Leben einfach Akademie ist, dass wir einfach Hebräisch und Griechisch lernen, um mehr zu lernen. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich die Bibel so gut kennenlerne, dass ich ständig studiere, damit ich geistliche Umwege vermeide. Ich möchte nicht, dass eine Person mir sagt, hey Nick, hier ist, was du mit deinem Leben machen sollst. Hier ist, wie du Geld sparen könntest, damit du mit 52 in Rente gehen könntest. Das hört sich gut an. Ich möchte nicht, dass ich abgelenkt bin. Ich möchte nicht auch, dass ich versuche, in der Gemeinde, in meinem Dienst, so ein Programm aufzubauen, wo das Programm im Zentrum ist. Ich möchte nicht nach 50 Jahren, vielleicht nicht 50 Jahren, nach 20 Jahren im Dienst bei der Eckstein-Gemeinde, in 50 Jahren werde ich ein bisschen älter sein, aber 20 Jahren, ich möchte nicht nach 20 Jahren, dass wir alle hier in der Eckstein-Gemeinde sagen, das Programm ist awesome, super, wunderbar. Wir freuen uns so sehr, dass Nick das organisiert hat. In 20 Jahren sollt ihr alle Nick vergessen und auch das Programm vergessen, aber Jesus und wer er tatsächlich ist, was er tatsächlich sagt in der Schrift, in der Bibel, das sollen wir kennenlernen. Und dann, wenn diese anderen Philosophien auf uns zukommen, wenn auch einige Lehrer, die geistlich aussehen, aber haben nichts von der Schrift zu sagen, etwas sagen, dann werden wir zugerüstet sein, werden wir bereit sein zu sagen, das kommt von Gott nicht. Aber wie werden wir diese Fähigkeit bekommen? Nur wenn wir einfach ganz gechillt die Bibel lesen. Und ich habe nichts gegen die Bibel zu lesen. Auch es ist Januar, viele haben angefangen, die Bibel zu lesen durch 2020. Ein super Ziel. Ich habe nichts dagegen. Ich möchte nichts Schlechtes sagen gegen einen Plan, die Bibel durchzulesen in 2020. Und ich würde kurz sagen, wenn du auch die Bibel niemals durchgelesen hast, 2020 ist das Jahr, beginnt jetzt und liest die Bibel durch. Aber nicht nur. Wir sollen auch daran streben, die Bibel gut kennenzulernen. Wir müssen die Bibel studieren, regelmäßig. Ich würde auch sagen, wenn ich dieses Prinzip gut verstehe, von 2. Kolosser 2,6, wie ich das Evangelium angenommen habe, dann werde ich auch in dieser Weise mit Jesus wandeln, dann würde ich auch sagen, dass vielleicht Werkzeuge hilfreich werden für das geistliche Wachstum. Und ich meine nichts Großes, wir brauchen keinen Bagger kaufen oder Traktor, ist nicht nötig, einfach Papier und Stift. Es kann so einfach sein, aber wo wir die Bibel lesen, und das hier ist ganz praktisch, ihr müsst das nicht anwenden in dieser Weise. Aber ich möchte ein paar praktische Ideen geben. Einfach Papier zu nehmen und einen Stift. Und wir lesen durch die Bibel und dann schreiben wir unsere Fragen auch. Was hat Gott gesagt hier? Was meint er tatsächlich? eine Bibelstelle, die ich so oft unterrichte momentan in meinem Dienst, ist 1. Mose 2,24. Das Ehepaar, die Eheleute, werden ein Fleisch sein. Was bedeutet eigentlich ein Fleisch? Ist eine gute Frage. Lasst uns diese Frage aufschreiben. Was ist ein Fleisch? Wir haben gerade eben gelesen, und ich möchte kein Problem schaffen für uns in der Gemeinde, aber wir haben von 1. Thessaloniker gelesen, dass wir auserwählt sind. Ding, ding, ding. Was bedeutet Erwählung? Was bedeutet dieses Wort? Und wenn wir studieren, regelmäßig, wir versuchen, und ich meine nicht, dass wir viele Bücher lesen müssen, die auch hilfreich sein können, aber einfach die Bibel. Lasst uns die Bibel lesen, durchlesen und durchlesen und durchlesen, um herauszufinden, was sagt Gott. Mit dem Eifer, den wir am Anfang gehabt haben, so sollen wir auch diesen Eifer haben in unserem geistlichen Wachstum. Und wenn wir so einen Eifer haben, dann werden wir nicht so schnell sein, abgelenkt zu werden. So wandelt in unserem Text hier, ist auch in der Präsenzzeitform. Und ich verstehe auch Sonntagmorgen, oh, Grammatik von der Amerikaner, kommt schon. Ist auch okay. So wandelt ist nicht einen Befehl, wo Paulus geschrieben hat, einmal im Leben. Und das ist etwas, was wir früher im Leben gemacht haben. Paulus möchte, dass wir ständig daran arbeiten, tägliche Gewohnheiten, fortlaufendes Wachstum einfach zu unterstützen. Und das ist ein Prozess. Es gibt kein Tempoautomat im christlichen Leben. Das christliche Leben ist nicht so wie ein, oder nicht etwas, wo wir einfach im Schubbetriebmodus schalten können. Es gibt keine Tablette auch, die wir einfach Muskeln, oder die wir nehmen können, um einfach Muskeln im Körper aufzubauen. Nicht wahr? Aber nichts, das Legales ist. Wenn ich auch wachsen möchte in meinem Körper, wenn ich ein bisschen mehr Muskel haben möchte, dann kann ich nicht einfach eine Tablette nehmen und dann, awesome. Ich muss daran arbeiten. Und ich habe auch gelesen, nicht von meiner Erfahrung, aber ich habe auch gelesen, für die, die auch Eisen pumpen und ein bisschen mehr Muskel haben, die kommen nicht zu einem Punkt, wo sie aufhören, Eisen zu pumpen. Die hören auch nicht, ins Fitnessstudio zu gehen. Dann was passiert, wenn sie aufhören, ein bisschen Sport zu betreiben? Wieder runter, nicht wahr? Ihr habt auch diese jungen Männer gesehen mit großen Muskeln. Es wäre cool, so groß zu sein. Werde ich vielleicht nie in meinem Leben erreichen, ist auch okay. Aber diese großen Männer. Aber wenn sie aufhören, auch zu... Ja, die hören auf, einfach zum Fitnessstudio zu gehen, dann werden sie nicht groß bleiben. Oder vielleicht nicht hier groß, vielleicht hier groß. Aber die können einfach den Muskel nicht halten. So ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wir müssen ständig daran arbeiten, die Bibel zu studieren. Sei eifrig für das fortlaufende Wachstum. Wir haben noch andere Worte von Paulus hier in unserem Text. Zurück zu Kolosser 2. Paulus hat tatsächlich 4 Worte hier verwendet, um diesen fortlaufenden Prozess zu beschreiben. In Vers 7 hat er gesagt, oder am Ende Vers 6, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, sind die 3 ersten, die wir anschauen möchten. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben. Gewurzelt ist tatsächlich hier in der Zeitform ein Perfektpartizip. Das heißt auch, dass gewurzelt ist etwas, das tatsächlich in der Vergangenheit passiert ist. Aber was in der Vergangenheit passiert ist, hat Ergebnisse bis zum Heute. Wir waren eines Tages oder einmal in der Vergangenheit in Jesus gewurzelt. An dem Tag, wo wir das Evangelium angenommen haben, wo wir das Evangelium geglaubt haben. Wir haben diese feste Verbindung mit Jesus. Wir sind in ihm gewurzelt und heute sind wir immer noch gewurzelt. Und ich finde auch das Bild sehr schön. Es könnte sein, dass Paulus gesagt hat, betoniert. Vielleicht nicht damals, aber wir können heute daran denken, okay, betoniert können wir auch sagen. Aber das Bild ist nicht besonders schön. Gewurzelt ist viel besser. weil eine Pflanze, die gewurzelt ist, bringt viel Leben hervor. Aber so eine Stange, Metallstange, die betoniert ist, ist nicht besonders lebendig. Ich finde dieses Bild sehr schön. Wir sind festgebunden mit Jesus. Er versorgt für uns, er nährt uns. Und das hat schon passiert mit Ergebnissen, die bis auf heute bleiben. Wir sind gewurzelt in Jesus. Aber dann haben wir diese zwei anderen Worte, aufgebaut in ihm und gefestigt im Bleiben. Aufgebaut und gefestigt sind zwei Worte, die wieder in der Präsensform sind. Es ist nicht der Fall, dass wir einmal aufgebaut waren in der Vergangenheit oder wurden oder wie auch immer, dass ich das am besten ausdrücke. Es ist nicht der Fall, dass irgendwann in der Vergangenheit wir haben so ein Erlebnis gehabt, wo wir aufgebaut waren und dann heute sind wir einfach so. Das ist nicht, was das Wort sagt. Das Wort lehrt uns, dass als wir mit Jesus mit Eifer wandeln, als wir versuchen, im Wachstum, im geistlichen Wachstum zu wachsen, dann werden wir Stück für Stück aufgebaut sein. Und das ist ein Prozess, der durch das Leben lang dauert. Wir werden nicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, hey, weißt du was? Ich habe schon alles getan. Ich habe 1322 Seiten alles auswendig gelernt. Ich verstehe alles, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, alles. Ich verstehe. Wir werden nie aufhören, Jesus besser kennenzulernen. Und ich würde auch sagen, im Himmel werden wir auch nie aufhören, den ewigen Gott kennenzulernen. Sehr interessant. Und auch hier, wir werden nicht aufhören, zu wachsen. Und auch das zweite Wort, das wir hier haben, gefestigt im Glauben, ist auch Präsenz, Passiv, Partizip. Es ist etwas, das passiert einfach ständig. Das bedeutet, dass wir in Jesus so diese Verbindung genießen, dass diese Umwege, diese Einflüsse, die immer auf uns kommen, haben eigentlich keinen Einfluss auf uns im geistlichen Leben. Diese drei Worte beschreiben des fortlaufenden Wachstums. Und das bringt uns auch zu unserem zweiten und letzten Punkt für diese Predigt heute Morgen. Oder diese zweite Anweisung, kann ich auch sagen, die uns hilft, geistliche Umwege zu vermeiden. Und das ist, sei anspruchsvoll mit deinem Wachstum. Und ich habe versucht, ein paar Wege zu nutzen, das auszudrücken. Wir müssen auch, wenn ich sage anspruchsvoll, ich meine, dass wir genau sein sollten mit unserem Wachstum. Wir sollen viel Wert auf Wachstum legen. Wir sollen nicht einfach denken, naja, ich soll mit Eifer die Bibel studieren, aber dann sagen wir, naja, wenn ich wachse, dann wachse ich. Wenn etwas Gutes passiert, dann etwas Gutes passiert. Wenn ich richtig verstehe, gefestigt ist etwas, das wir messen können. Das haben wir auch gesehen schon in einigen Predigten von mir hier in der Eckstein-Gemeinde. Wir sollen auch durch die Gnade Gottes erkennen, dieses Jahr 2020, dass mein Leben anders aussieht als in 2019 oder auch in 2010, wo ich mit verschiedenen Sünden gekämpft habe oder vielleicht nicht die Fähigkeiten gehabt habe, um Gott zu verherrlichen. Und durch Zeit soll ich auch sagen, hey, Gott hat mich verändert. Werde ich einmal perfekt sein? Nein. Werde ich nie mit den gleichen Sünden kämpfen? Nein, das stimmt auch nicht. Aber ich werde im Wachstum wachsen und ich soll auch die Gelegenheit haben oder ich soll die Fähigkeit haben zu erkennen, ich bin gewachsen. Gott hat etwas in meinem Leben getan. Und hier ist auch ein praktisches Beispiel, aber es ist kein Gesetz von der Schrift. Schreibt ihr deine stillen Gedanken von den stillen Seiten aus? Habt ihr so ein Tagesbuch, wo ihr schreibt, hier ist, was ich gelernt habe heute, hier ist, wo ich in meinem Leben kämpfe und hier ist, was Gott von mir erwartet. Keine Bibelstelle sagt so klar und deutlich, dass wir das machen können, müssen. Aber hier ist, was sehr schön ist, durch Zeit, als wir versuchen, die Notizen zu lesen, die wir vor einigen Jahren aufgeschrieben haben, dann erinnern wir uns an das Wachstum, das wir genossen haben. Weil manchmal sehen wir nicht, weil wir so beschäftigt im Leben sind mit diesen Hauptzielen, die Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir auch ab und zu einfach lesen, oh, 2010, ich erinnere mich, ein Kind war geboren in 2010 von uns. Und Jody und ich haben auch gesagt, fast jedes Mal, als ein Kind bei uns geboren war, haben wir eine große Anfechtung im Leben gehabt. Und wenn wir solche Sachen aufschreiben und lernen, wie wir mit den Anfechtungen umgehen oder auch mit den Begierden in uns umgehen, dann in der Zukunft können wir auch daran schauen und sagen, oh, schau mal hier, wir sind durch die Gnade Gottes aufgebaut und gefestigt im Glauben. Sei anspruchsvoll mit deinem Wachstum, sei nicht gechillt. Und ich habe auch kein Problem mit Pausen, ich habe kein Problem, dass wir auch uns erholen, damit wir gut dienen können. Aber wir sollen nicht denken, naja, Wachstum ist gut, wenn es passiert. Nein, sei anspruchsvoll mit deinem Wachstum. Sei eifrig, Gottes Wort kennenzulernen. Und durch dieses Studium des Wort Gottes, dann sollen wir auch wachsen. Solche Anweisungen sind uns nicht neu. Wir kennen den Eifer, den wir gehabt haben. Wir kennen den Eifer, den wir haben sollen. Wir kennen auch den Anspruch, den wir haben sollen. Wir müssen einfach daran arbeiten, und, um zu wachsen. Dann einen letzten Teil hier in unserem Text. Paulus hat geschrieben, und seid darin überfließend mit Danksagung. Und das kommt natürlich vor, wenn wir wachsen. Wenn wir verstehen, was Gott in unserem Leben getan hat, dann werden wir auch überfließend mit Danksagung sein. Wir werden sehen, was Gott in uns getan hat. Wir werden sehen, wie er uns geholfen hat, zu wachsen. Und dann werden wir natürlich sagen, Gott, danke, dass du das in meinem Leben getan hast, durch deine Gnade, durch die Kraft, die wir im Evangelium finden. Einmal auch sind wir in der Nähe von Friedrichstraße mit unserem Bus gefahren, kurz nach dem Umzug nach Deutschland. Und ihr Berliner kennt Friedrichstraße. Es ist nicht besonders einfach, in dieser Gegend zu fahren. Mindestens, ich denke, dass es nicht besonders einfach ist, dort zu fahren. Und wir haben wieder dem Navi gefolgt, weil ich keine Straße kenne oder gekannt habe damals. Und das Navi hat versucht, uns auf eine Einbahnstraße in der falschen Richtung zu führen, neben dem Fluss dort bei der Friedrichstraße. Und ich habe auch in diesem Moment gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Und ich bin langsam einfach weitergefahren, habe dem Navi gefolgt und ein netter Mann ist auch zu mir gekommen. Er hat gesagt, Junge, das geht einfach nicht. Kehr um, andere Richtung. Okay, habe ich gesagt in meinem Deutsch damals. Und dann habe ich auch in diesem Moment gelernt, Mann, wir müssen aufpassen. Es kann so gefährlich sein, dem falschen Weg zu folgen, auf einen Umweg zu fahren, den wir überhaupt nicht nehmen möchten. Und wie viel wichtiger ist das geistliche Leben und geistliches Wachstum als Fahrkönnen. Und wir passen so auf mit dem Navi. Wir versuchen einfach, mit dem Auto gut zu fahren. Wir möchten nicht, dass wir Zeit verschwenden. Aber haben wir mehr Sorgen für das Fahren des Autos, als wir für unser geistliches Wachstum haben? Das soll nicht sein. Sei eifrig für das fortlaufende Wachstum. Sei anspruchsvoll mit deinem Wachstum. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass durch das Evangelium, dass wir von dir Gnade, Barmherzigkeit und Kraft bekommen. Herr, wie wir so oft gepredigt haben hier von vorne in der Ecksteingemeinde, wir sind in uns selbst nicht fähig, etwas Gutes zu tun. Aber durch das Evangelium, durch das neue Herz, das in uns ist und durch den Heiligen Geist, sind wir in der Lage, etwas Gutes zu tun. Wir sind in der Lage zu wachsen. Wir sind in der Lage, die Wahrheit zu lernen. Und die Bibel sehr gut kennenzulernen und auch die biblischen Prinzipien in unserem Leben anzuwenden und auch vielleicht dem Nächsten zu helfen mit den Prinzipien. Und Herr, wir möchten vor allem, dass du geehrt bist, dass du verherrlicht bist. Und Herr, wir wissen, dass wenn wir diese Umwege nehmen, wo wir etwas nicht Biblisches tun, dass wir dich nicht ehren. Herr, hilf uns immer, diese einfachen Wahrheiten des Evangeliums vor unseren Augen zu halten und helfe uns auch in diesem Leben zu studieren. Hilf uns fleißig zu sein in dieser Weise, dass wir versuchen, dein Wort gut zu verstehen. Herr, wir möchten, dass du geehrt bist. Herr, wir lieben dich. Amen.